Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Belohnung für Treue. Was verspricht uns die Bibel? In Matthäus 25, Vers 21 steht, da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Über dieses Thema wollen wir heute sprechen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Herzlich willkommen zum Bibelgespräch aus Bogenhofen. Wir sind hier bei einem Thema, wo es um Belohnung geht und Lohn aus Gnade. Ganz herzlich willkommen auch denjenigen, die zuhören. Und ich stelle kurz die Runde vor, die hier versammelt sind. Das ist der Gerson, das ist Luise, Rebecca und René und ich bin der Thomas. Wir wollen am Anfang Gott bitten, dass er uns hilft beim Studium seines Wortes. Allmächtiger Gott, wir wollen dir danken, dass du uns immer wieder führst. Und besonders jetzt, wenn wir dein Wort öffnen und darüber nachdenken, was es mit diesem Lohn auf sich hat, den du uns versprochen hast und den du mit dir bringst, wenn du wiederkommst. Ja, bitte hilf uns, dass wir das Thema gut verstehen, dass wir es auch anwenden können für unser Leben. Und wir danken dir dafür. Amen.
Amen. Amen.
Ja, ganz am Anfang eine Frage. Es geht um Belohnung für Treue. Habt ihr schon mal erlebt, wenn ihr etwas getan habt, dass ihr plötzlich überraschend belohnt wurdet?
Ich denke, überraschend mehr bekommen, als ich erwartet habe. Mhm. Ich habe bei meinem Onkel gearbeitet für den Führerschein. Und nach 4 Wochen dachte ich halt an eine gewisse Summe und habe dann aber viel mehr bekommen, als was mein Führerschein gekostet hat. Mhm. Und da war ich ganz überrascht. Ja.
Also, ich habe mal erlebt, dass ich ehrenamtlich etwas gemacht habe. Und dann wurde ich ausgewählt für einen Ehrenamtsfreibetrag und habe dann eine größere Summe bekommen. Eigentlich hatte ich das als ehrenamtlich gemacht und war dann überrascht und ja, auch erfreut.
Mhm. Also unentgeltlich und plötzlich doch überraschend eine Belohnung.
Ich habe vor im Studium gearbeitet und das Arbeitsverhältnis haben wir dann irgendwann im Monat auslaufen lassen. Und mein Chef hat dann so die letzte Tranche überwiesen und hat das einfach mal sehr großzügig aufgerundet und so ein kleines Dankeschön, Abschiedsgeschenk einfach oben drauf gelegt. Das war auch eine sehr erfreuliche und unerwartete Bereicherung.
Mhm. Erstaunlich. Oder wenn man einfach seine Arbeit macht, jetzt als Prediger zum Beispiel, und man bekommt dann mal ein Präsent, ein Geschenk oder auch einfach einen netten Brief vielleicht, ein nettes Wort für die Arbeit, die man hier eh gemacht hätte. Also das freut mich dann auch immer sehr und kommt, muss ich sagen, immer wieder überraschend, weil ich sage mir, ist es ja eh mein Job und ich mache ihn gerne. Mhm. Aber ich erwarte nicht, dass dann extra was kommt. Und so manches Mal gibt es dann einfach doch nochmal vielleicht ein paar nette Zeilen oder so für das, was man gemacht hat.
Mhm. Was denkt ihr, was ist jetzt der Unterschied, ob ich jetzt arbeite und dann weiß ich, genau so und so viel kriege ich? Oder wenn ich jetzt etwas mache und bin dann überrascht, weil es ist doch überhaupt eine Entlohnung oder sogar mehr als erwartet? Was denkt ihr, was macht der Unterschied?
Ja, die Erwartungshaltung, die vielleicht da ist, wenn ich etwas ausgemacht habe, es gibt genau so viel dafür, dann würde ich ja auch nur enttäuscht sein, wenn es nicht kommt. Ne? Hm. Aber beim anderen, da ist die Erwartung nicht da und dann ist die Freude eben größer.
Mhm. Eine größere Freude.
Gerade auch beim monetären, finanziellen ist ja der Effekt auch gerade so, dass man irgendwas ausgleichen kann oder sich was leisten kann, was man sonst nicht hätte. Man plant mit dem Geld, wie du gerade sagst. Und das, was mehr ist, das kann man dann eben einsetzen für Ungeplantes.
Mhm. Ja, und es ist eher so, dass mal ungeplante Kosten kommen, dass die Rechnung höher ausfällt, als man dachte, dass irgendwas einfach mehr kostet. Und wenn dann plötzlich mal mehr übrig bleibt. Ich denke da an eine Steuerrückzahlung, die ich mal bekommen habe. Ich habe dann nicht damit gerechnet, dass es was gibt und die war sehr üppig ausgefallen. Habe mich sehr gefreut darüber. Um im nächsten Jahr festzustellen, sie haben sich verrechnet, sie haben nochmal mehr dann verlangt, so kann es gehen, ja. Mal geht es so, mal geht es so. Aber da weiß ich auch noch, boah, ich habe mich total gefreut, den Brief ein bisschen zitternd aufgemacht und dann gab es einiges zurück. Das ist einfach toll, wenn sowas mal passiert.
Wir können dazu mal eine Geschichte in der Bibel uns anschauen. Es ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt. Wir finden es in Matthäus Kapitel 20. Matthäus Kapitel 20, das schließt gleich an ein Gespräch, was Jesus mit seinen Jüngern hat, wo es auch um einen reichen Jüngling ging, der hier wissen wollte, was er tun kann, um gerettet zu werden. Jesus ist im Gespräch mit ihm und hat ihn dahin geführt, dass er für sich erkennt, er hängt sein Herz an sehr viel Geld. Und die Jünger waren erstaunt über das Ganze und haben dann halt gefragt, ja, was kriegen wir denn nun dafür? Und Jesus erzählt ein Gleichnis. Ja, die Jünger fragen, was kriegt man dafür, dass wir dir nachfolgen? Und Jesus erzählt hier ein Gleichnis in Matthäus Kapitel 20. Gerson, willst du es uns mal lesen? Das ist Kapitel 20 von Vers 1 bis Vers 16.
Ja. Das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen hinausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er sich mit den Arbeitern auf einen Denar als Tageslohn geeinigt hatte, schickte er sie in den Weinberg. Und er ging um die dritte Stunde hinaus und sah andere auf dem Markt untätig herumstehen und sagte zu ihnen, geht ihr auch in den Weinberg, ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Wieder ging er hinaus um die sechste Stunde, um die neunte Stunde und machte es genauso. Um die elfte Stunde aber ging er hinaus und fand andere untätig herumstehen und sagte zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie sagten zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er sagte zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg und was recht ist, werdet ihr bekommen. Als es nun Abend wurde, sagte der Herr des Weinberges zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fange bei den Letzten an bis zu dem Ersten. Da kamen die, die um die elfte Stunde eingestellt worden waren, und jeder bekam einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr bekommen, und sie bekamen auch jeder einen Denar. Und als sie den bekamen, murrten sie gegen den Hausherrn und sagten, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgemacht, die wir des Tages Last und die Hitze ertragen haben. Er antwortete und sagte zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden um einen Denar? Nimm, was dir gehört und geh hin. Ich will aber diesem Letzten genauso viel geben wie dir. Oder ist es mir nicht erlaubt, mit meinem Eigentum zu tun, was ich will? Ist dein Auge neidisch, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt.
Mhm, Dankeschön. Diesen Vers 16 haben wir auch schon, Kapitel 19, Vers 30. Dadurch schließt sich das Ganze. Es ist ein Gleichnis. Tragen wir mal zusammen. Wer ist denn jetzt hier der Hausherr? Wer ist mit den Arbeitern gemeint? Was hat es mit diesem Lohn auf sich? Was ist diese Arbeit, die Sie da verrichten? Wer will mal anfangen?
Also es liegt nahe, in dem Hausherrn, unseren Herrn, Jesus Christus zu sehen, der Lohn austeilt. Und das haben wir auch an vielen anderen Stellen, dass Jesus, denkt Offenbarung 22, 12 zum Beispiel, kommen wird, einem jeden seinen Lohn zu geben, wie seine Werke gewesen sind, so wie er es hier macht. Sie haben gearbeitet, sie bekommen ihren Lohn. Die Arbeiter wären entsprechend wir, die wir in dieser Welt für das Reich Gottes arbeiten.
Das ist vorher auch ihr, die immer nachgefolgt seid. Und sagt, richtet sich Jesus an sie, da passt das dann gut dazu, dass jetzt auch sie hier diejenigen sind.
Was würdet ihr sagen, ist jetzt so die zentrale Aussage von diesem Gleichnis? Jedes Gleichnis hat ja irgendwo eine Lehre auch.
Ja, die Aussage ist ja relativ deutlich. Gott gibt das, was er will für die Arbeit, auch wenn es für uns vielleicht unfair scheinen mag. Und wir sollen nicht auf den anderen schauen, sondern auf das, was wir mit Gott ausgemacht haben.
Die Arbeitslast ist unterschiedlich. Es gibt Arbeiter, die haben nur eine Stunde zu arbeiten und andere den ganzen Tag und die Hitze des Tages. Und so ist es ja in diesem Leben auch. Es gibt Leute, die für Jesus eine Menge einsetzen, die viel opfern, die vielleicht ihr Leben sogar verlieren. Und es gibt andere, die haben ihr Leben lang einfach gelebt, wie es ihnen gepasst hat. Und sie bekehren sich kurz vor ihrem Lebensende, erhalten das ewige Leben. Aber ihr Leben ist letztlich verloren für das Reich, für das Werk. Da können sie nichts mehr machen. Also da haben wir einfach große Diskrepanzen. Trotzdem können beide das ewige Leben erlangen.
Okay, also der Lohn ist das ewige Leben dann? Okay.
Es ist ja auch oft so, dass jetzt im Kontext der Evangelien manche Leute damals dachten, sie haben gewisse Vorrechte und stehen Gott eigentlich näher als andere. Und dann kommt das Evangelium und richtet sich später auch an die Heiden und an Leute, die eigentlich nicht dazu berufen waren, aus Sicht mancher dann dazuzukommen. Und hier ist es auch, dass die Letzten die Ersten sein werden und dass vielleicht die, von denen man am wenigsten gedacht hätte, dann zugreifen und den Lohn bekommen. Und diejenigen, die mit so einer Anspruchshaltung kommen, Hier kriegen Sie den Lohn auch, klar, aber es ist auch wieder so ein ähnliches Motiv, wie es halt an manchen Stellen ist, dass die Letzten die Ersten sind.
Ich finde es auch schön, dass zum einen hat man, für, also jeder verdient sich das ja nicht, das ist ja ein Geschenk auf der einen Art, aber auf der anderen Seite, jeder gibt sein Alles, egal ob er nur eine Stunde arbeitet oder ob er den ganzen Tag arbeitet, gibt sein Alles, damit er diesen Denar bekommen kann.
Und trotzdem ist es irgendwie unfair, oder? Also jedes Mal, wenn ich das Gleichnis lese, finde ich es unfair.
Okay.
Interessanterweise ist es aber anders, wenn ich über dieses Thema Erlösung nachdenke. Da finde ich es irgendwie nicht unfair. Mhm. Aber dieses Gleichnis an sich ist unfair. Auf der anderen Seite, die Ersten verhandeln über diesen einen Denar. Mhm. Die anderen kriegen einfach nur zugesagt, du kriegst, was recht ist. Da wird gar keine direkte Absprache mehr getroffen. Das finde ich ganz spannend. Und trotzdem bekommen sie mehr als recht ist.
Wenn ich mir das anschaue, habe ich mich schon oft gefragt, wer wäre ich denn gerne gewesen? Der Arbeiter der ersten Stunde, der den ganzen Tag arbeiten muss oder der zuletzt eingestellt wird? Mhm. Und ich habe eine klare Antwort gefunden. Ich wäre gerne einer der Ersten gewesen. Denn die hatten den gesamten Tag die Sicherheit, ich habe am Abend mein Geld und was zu essen. Mhm. Während die anderen den Tag über da standen und sich nutzlos vorkamen. Keiner, der sie braucht. Sie sind ungeliebt, ja. Sie kriegen vielleicht nichts zu essen an diesem Abend. Und dann kommt doch noch jemand. Und sie können noch was tun. Nicht mehr viel, aber wenigstens etwas. Mhm. Also da ist für mich ganz klar, lieber arbeite ich mehr, aber ich weiß, wofür ich arbeite, als da zu stehen und diese Hoffnung nicht zu haben. Und so geht es ja auch mit Menschen, die ihr Leben lang ohne Christus leben, sich am Ende bekehren. Ich hatte mal so eine ältere Dame, 80 Jahre schon alt, kennengelernt, Bibelstunden gegeben, auch noch getauft. Das war dann 2-3 Jahre vor ihrem Tod. Und sie hat mir dann auch mal so anvertraut, dass sie so bedauert, dass sie erst mit 80 Jahren unsere Wahrheit, die biblische Wahrheit, kennengelernt hat. Ihr Leben wäre ganz anders verlaufen, wenn das früher gewesen wäre. Und da ist mir auch bewusst geworden, was für ein Privileg, dass ich das von klein auf kenne. Was für eine Sicherheit ich habe. Ja, ich habe auch mehr Verantwortung. Aber was für eine Sicherheit, was für eine Hoffnung, die andere jahrzehntelang einfach nicht kennen.
Ja, ich denke auch, die Einstellung ist bei einem, der gläubig wird, so, dass er am liebsten schon früher davon erfahren hätte. Und das dreht das dann auch nochmal ein bisschen um. Es ist dann nicht ein Ausnutzen von, ach, ich bekehre mich einfach erst auf dem Sterbebett. Das ist hier eben anders.
Weil der Glaube ja auch schon Früchte bringen darf fürs Leben. Und man verschont sich dann auch selber so manches Leid vielleicht auch, ja. Das hattest du schon angesprochen, Gerson, dass ja ein Unterschied ist zwischen den Arbeitern. Die Ersten kriegen ganz klar einen, man würde sagen, Arbeitsvertrag, ja. Für den Tag kannst du einen Denar nach Hause nehmen. Mit den anderen wird vereinbart, was recht ist. Und sie kriegen am Ende alle einen Denar. Die Ersten finden das unfair, die anderen sind wahrscheinlich überrascht, die haben nicht damit gerechnet. Warum haben die jetzt alle gearbeitet? Alle nur wegen dem Lohn?
Ich frage mich auch, bei wem ist denn mehr Überzeugung dabei? Ich habe den Eindruck, bei den Letzten, denn da war es einfach ganz egal, was ich kriege, Hauptsache irgendwas. Mhm. Hauptsache, ich werde irgendwie gebraucht. Wenn ich mir das hier anschaue, in Vers 6 geht es ja los, ja, 11. Stunde, es ist schon fast Feierabend, der findet welche und fragt, das klingt anklagend, was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Mit anderen Worten, seid ihr zu faul zum Arbeiten? Das klingt so ein bisschen durch. Und sie antworten, niemand hat uns eingestellt. Das heißt, die Leute haben wirklich gelitten die ganze Zeit. Und sie sind froh, dass sie überhaupt noch irgendwas kriegen. Und wenn es jetzt ein 1/12 Denar gewesen wäre, was ja für uns fairer klingt, dann wären sie auch dankbar gewesen. Während die Ersten vielleicht auch ein bisschen härter verhandelt haben und vielleicht nicht Ja gesagt hätten, wenn es nicht ein Denar gewesen wäre. Mhm. Von daher habe ich schon Respekt und Hochachtung vor denen, die am Ende kommen, dass sie einfach bereit sind, es zu machen, auf Treu und Glauben, auf gut Glück letztlich.
Okay, es ist ja ein Gleichnis. Worum geht's denn da jetzt bei dieser Arbeit? Wir sind ja alle nicht buchstäblich in einem Weinberg, oder? Oder doch?
Ja, bitte. Du meinst, dass der Weinberg oft ein Gleichnis ist, auch für das Werk Gottes, für die Ernte, für Missionsarbeit, Menschengewinnung? Okay. Ich weiß nicht ganz, worauf du hinaus willst.
Naja, aber heißt das dann, ich bin so fromm, damit ich in den Himmel komme? Also ich arbeite im Weinberg und kriege dafür ja ewiges Leben? Und am Ende ist es ja sogar egal, ob ich da jetzt erst ein Jahr oder einen Tag dabei bin. Ich kriege ja ewiges Leben. Machen wir das für das ewige Leben?
Es gibt eine andere Stelle im Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, wo Jesus die Jünger auffordert, in die Ernte zu gehen. Wir haben zu wenig Arbeiter. Und irgendwie scheint er diesen Begriff hier vielleicht nochmal aufzugreifen. Der gleiche Autor. Dass einfach dieser Drang auch da ist, in diesen Weinberg zu investieren, Arbeit zu investieren, für Menschen zu wirken. Und die Ersten, die aufgefordert werden in Matthäus 9, sind die Jünger selbst. An die ist ja diese Aufforderung gerichtet.
Wir haben zweierlei Lohn in der Bibel. Wir haben einerseits den Lohn, das ewige Leben, was sicherlich am häufigsten angesprochen wird. Auf der anderen Seite aber auch, ich denke an Johannes 14, Wohnungen, die für uns vorbereitet werden, Offenbarung 22, 12. Da spricht es sicherlich nicht nur vom Lohn ewiges Leben oder ewiger Tod, sondern von Unterschieden auch bei denen, die gerettet werden, die unterschiedlich viel in ihrem Leben auch einfach geleistet haben für Jesus. Nicht im Sinne von Werksgerechtigkeit. Ich glaube, die Diskussion, die können wir uns sparen an der Stelle. Es geht einfach darum, wer hat auch mit welcher Hingabe für Christus gearbeitet? Wer hat wie viel geopfert für ihn und eingesetzt? Es wäre nicht fair, wenn es hier nicht auch einen gewissen Unterschied gäbe. Den sehen wir schon auf der Erde beim Einsetzen der Jünger. Da haben wir auch gewisse Unterschiede, gewisse Vorsehungen für den einen, für den anderen. Warum soll das nicht im Himmel auch so sein, dass er hier auch nochmal sagt, okay, du hast so viel eingesetzt für mich, das wirst du dafür erhalten. Mhm. Und das sehe ich auch direkt vor diesem Gleichnis in Kapitel 19. Wenn hier Petrus ganz offen fragt, was kriegen wir? Da sagt er nicht einfach nur, ihr kriegt das ewige Leben. Wir antworten manchmal so vielleicht auch leichtfertig. Also das ewige Leben, seid zufrieden damit. Jesus macht das nicht. Mhm. Er redet hier über irdische Güter und darüber hinaus das ewige Leben. Also da ist schon auch ein Prinzip der Fairness gegeben, gemessen an dem, was ich hier geopfert habe.
Also dieses Gleichnis zeigt uns jetzt mal diese eine Perspektive. Am Ende kriegen alle den gleichen Lohn. Dann liegt es nahe, das als ewiges Leben zu sehen, weil alle kriegen das ewige Leben. Aber doch haben ja Menschen unterschiedlich lange im Glauben auch die Möglichkeit gehabt, im Werk des Herrn mit ihm zusammenzuarbeiten und auch Früchte zu bringen, nennen wir es vielleicht so, ja, oder auch Werke zu vollbringen.
Vielleicht auch die ein oder andere Traube zwischendurch mal in den Mund zu stecken.
Genau, ja. Und da wird tatsächlich dann auch ein Unterschied gemacht. Und das wollen wir uns noch anschauen. Offenbarung 22, 12 wurde schon angesprochen. Vielleicht lesen wir diesen Text mal noch. Das wäre ein Text für Luise, Offenbarung 22, 12. Mhm. Für Rebecca hätte ich den Text in Hebräer 11, Vers 6. Mhm. Und René, du könntest uns mal Jesaja 40, Vers 10 lesen. Diese Texte haben alle etwas gemeinsam. Ja, also Hebräer 11, Vers 6, Offenbarung 22, 12 und Jesaja 40, 10.
Mhm. Offenbarung 22, 12, da steht, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind.
Mhm. Dann Hebräer 11, 6, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt.
Und Jesaja 40, Vers 10, siehe, der Herr, Herr, kommt als Starker und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her.
Mhm. Ja, was haben die Texte alle gemeinsam?
Belohnung.
Den Lohn, okay. Mhm. Aber was für ein Lohn ist das jetzt? Das ewige Leben? Oder was, noch was anderes? Denn wir wissen ja, wir können uns das ewige Leben nicht durch Werke verdienen. Das ist klar.
Eine Art von Gerechtigkeit letztlich auch, was in diesem Leben ja oft nicht der Fall ist. Und dann zu sehen, es war doch richtig, so zu leben. Es hat sich ausgezahlt.
Mhm. Ja, auch in dem Sinne die Rechtfertigung, dass wir dann einfach das klargestellt wird, wir gehören wirklich zu ihm. Wir hören ja gerade in der Offenbarung, dass am Ende der Zeit alles anders aussehen wird. Und die treu sich noch an Gott und an seine Gebote halten, ihm also treu nachfolgen, verfolgt werden und es so aussieht, als seien sie von Gott verlassen. Er wird klarstellen, dass es nicht so ist. Auf der anderen Seite auch die ausgleichende Gerechtigkeit, dass er die, die gottlos sind, die viel Leid verursacht haben, selbst leiden lassen wird im ewigen, also im Feuer, das ewige Resultate hat, ja? Und woraufhin der ewige Tod folgt. Auch das ist ein Lohn, nicht der, den wir wollen. Aber das ist der Lohn für die ungerechten Taten.
Also diesen Lohn gibt es auch noch. Offensichtlich gibt es den Lohn, das ewige Leben und den Lohn der ewigen Verdammnis, so heißt sie in der Schrift.
Und ich glaube, ein anderer Lohn, der wird jetzt in diesem Text nicht so erwähnt, aber ist auch die Menschen, die man dann schlussendlich mit in den Himmel nimmt. Das ist ein großer Lohn. Ne?
Ein Lohn, ja.
Noch ein Lohn, der uns explizit genannt wird, ich denke in 1. Korinther 15 oder 1. Thessalonicher 4, ist der Neukörper. Dass wir verwandelt werden, dass eine Auferstehung, dass damit eine andere Art auch des Lebens gibt. Oder wenn Jesus vorhersagt, dass wir sein werden wie die Engel. Das heißt, dieser Körper, den wir erhalten, wird auch ganz andere Fähigkeiten haben. Das ist ja auch ein toller Lohn, der uns da erwartet. Eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. wo alles wunderschön sein wird, wo wir Offenbarung 21,4 hören, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz mehr, das Erste ist vorbei. Eine Stadt aus Gold. Also es gibt schon einige Dinge in der Bibel, von denen wir sagen können, das ist einfach ein wunderbarer Anreiz, etwas, worauf wir uns freuen können.
Mhm. Ja. Dann haben wir geschaut, es gibt also diesen Lohn aus Gnade, dass wir das ewige Leben. Und doch bringt Jesus einen Lohn mit sich, wo es um Gerechtigkeit geht, wo er vielleicht auch einen Unterschied macht zwischen denen, die aufgrund ihres Glaubens sehr viel leiden mussten, Märtyrer genannt. Es wird ja auch von der Belohnung für Werke gesprochen. Wie lässt sich das denn jetzt miteinander vereinbaren? Auf der einen Seite die Erlösung allein aus Gnade, aber es gibt eine Belohnung für Werke.
Ja, irgendwie klingt ja diese Diskrepanz zwischen Offenbarung 2,12 und Hebräer 11,6 so ein bisschen wie die Diskussion zwischen Römer und Jakobus. Wird man jetzt, wurde Abraham jetzt aus Glauben oder aus Werken gerecht? Und ich glaube, die Auflösung ist irgendwo auch eine Mischung. Also das Gerechtwerden kommt allein aus der Gnade, die Gott uns schenkt. Dazu können wir nichts tun. Aber natürlich spielen die Werke in gewisser Weise eine Rolle. Du hast vorhin schon gesagt, wir haben auch eine unterschiedliche Behandlung, je nachdem, wie viel man eingesetzt hat. Und das spielt ja hier auch mit. Jeder erhält Lohn, wie man sich auch eingebracht hat. Das heißt nicht, dass der eine gerechter ist, besser ist als der andere, dass der eine sich diese Erlösung erarbeitet hat. Aber Gott übersieht das auch nicht. Also, es ist keine unfaire Behandlung, wie man sie in diesem Gleichnis von den Arbeitern manchmal zu sehen scheint.
Ich denke, dass man Werke schwer messen kann. Für den einen ist etwas ein großes Werk, was für den anderen sehr klein aussieht. Aber wenn man seinen Lebenshintergrund berücksichtigt oder ähnliches, weiß man, das hat den jetzt richtig viel Überwindung gekostet oder ähnliches. Und deshalb tue ich mir auch schwer damit bei dem Gedanken, dass jetzt jemand, der mehr für Gott geleistet hat, dann mehr bekommt oder so. Weil letztlich, ja, Gott kann das natürlich irgendwo vielleicht auch quantifizieren. Aber was ich einfach wichtig finde, ist, dass diese Werke ja letztlich meine Lebensausrichtung zeigen und meine Entscheidung für Jesus. Sie sind ein Anzeichen dafür, denn sonst ist der Glaube nicht vorhanden. Also sie zeigen eigentlich Glauben und das resultiert dann in dieser Gnade der Erlösung. Wenn die Werke meinen Glauben gar nicht zeigen oder es durch nichts sichtbar wird, dann kann vor dem ganzen Universum auch nicht demonstriert werden, dass das ein Gläubiger ist. Aber die Werke verdienen mir nichts, sondern sie sind einfach nur eine logische Folge meines Glaubens. Und der Glaube erlöst dann auch, oder?
Ja, so wie es Jakobus schreiben würde, ja, der Glaube bringt auch Frucht. In diese Richtung.
Ja, in Jakobus 2 hören wir ja, dass der Glaube durch die Werke, durch die Taten vollendet wird. Der Glaube ist die Grundlage, das ist das Motiv und das äußert sich dann in meiner Handlungsweise. Wenn ich an 1. Korinther 13, Vers 3 denke, sagt Paulus ganz klar, dass egal was ich tue und was ich gebe, nichts nützt, wenn das Motiv dahinter nicht stimmt. Ich zitiere hier 1. Korinther 13, 3, wenn ich alle meine Habe zur Speisung austeilte und wenn ich meinen Leib hingeben würde, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Dann weiter das mal schön zusammengefasst. Sie sagt, dass der Wert einer Tat nach der Motivation gemessen wird. Tue ich das mit einem Herzen aus Liebe, mit einer guten Absicht, erhalte ich meinen Lohn dafür. Selbst wenn vielleicht die Tat an sich scheitert, irgendwie vielleicht sogar schlechte Folgen mit sich bringt. Das kann ja mal passieren. Ich habe es gut gemeint, aber schlecht gemacht. Es wird das Motiv dahinter zählen. Und damit sind wir wieder beim Glauben. Der Glaube ist etwas, das ganz tief in meinem Herzen, also in meine Gedankenwelt, in meine Überzeugung, in meinen Motiven wurzelt. Und wenn ich da eine gute Absicht habe, dann kann das nicht, ohne dass es sich äußert, vonstatten gehen. Dann werden andere das sehen, sie werden es merken, ich werde mich entsprechend verhalten. Von daher können wir nicht immer wieder so einen Gegensatz erzeugen, obwohl das natürlich klar ist, man muss es ja auch verstehen, man muss Fragen stellen, aber nicht immer entweder Glaube oder Werke. Es geht das eine nicht ohne das andere. Meine Werke werden immer zeigen, wie groß mein Glaube ist oder wie klein.
Ganz klar, ja. Sie gehören zusammen, ja, wie eine Seite eines Buches. Ja, Glaube und Werke sind schon verschiedene Dinge, aber sie gehören zusammen. Und was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.
Da ist dann die Frage, ob letztendlich nicht eigentlich der Glaube belohnt wird. So man steht ja nach den Werken, klar, es steht so da, aber es ist, wenn es einhergeht miteinander, ne?
Und es wirft,
eigentlich auch darum geht.
Genau, es wirft doch auch die Frage auf, wessen Werke sind es eigentlich?
Wir haben manchmal so dieses Denken, Rechtfertigung ist Gnade und Heiligung ist so das, was wir dazu tun, ja. Und ich glaube, wir müssen einfach verstehen, dass Heiligung, dieses Werke erbringen, genauso ein Gnadengeschenk ist. Und ich glaube, damit steht und fällt irgendwo auch dieses Verständnis, welche Rolle spielen die Werke. Ich kann mir, glaube, meine Erlösung durch Werke nicht erkaufen, aber wenn sie ausbleiben, dann zeigt es doch, dass dieser Glaube, wie du es gesagt hast, Luise, nicht ganz so standhaft ist, wie ich mir das vielleicht einbilde.
Oder wie Jakobus sagen würde, dass er tot ist.
Ja, genau.
Ja, ein bisschen deutlicher noch. Ich denke da auch an andere Verse in Epheser 2, Verse 8 bis 10. Da heißt es, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, dass nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, er macht aus uns diesen guten Menschen durch die Bekehrung und dann bereitet er in unserem Leben auch noch Gelegenheiten vor, dass wir Gutes tun. Von daher ist es immer ein Zusammenwirken mit ihm. Er gibt die Gelegenheiten, aber er erwartet von uns, dass wir unserem Glauben gemäß diese Gelegenheiten nutzen.
Genau, das wolltest du auch sagen. Ja,
genau das Gleiche.
Perfekt, ja. Ja. Ich glaube, die Motivation, du hast sie angesprochen, ist Liebe und die Motivation ist auch Dankbarkeit. Weil er uns erlöst hat, aufgrund dessen sind wir dankbar und dann erbringen wir die Werke. Ich glaube, die Motivation ist nicht immer, dass wir auf die Belohnung schauen und sagen, jetzt mache ich das, damit ich in den Himmel komme. Mhm. Das sollte es nicht sein, ne?
Ich glaube, auch das würde den Unterschied machen. Mhm. Wenn ich das jetzt tue, um dadurch etwas zu bekommen, dann ist es ja diese Gewinnsucht, sage ich jetzt mal, dahinter oder Berechnung. Ja. Aber nicht die Beziehung, nicht die Liebe. Ja.
Geht es um den Geber oder geht es um die Gabe?
Genau. Mhm.
Und letztlich soll das, was uns in den Himmel zieht, die Beziehung zu Jesus sein und nicht, dass ich dort auf Elefanten reiten kann und die Sterne besuchen kann und was alles.
Ich wünsche mir manchmal, dass wir mehr hätten über den Himmel. Ich fände es toll, wenn es ein Buch gäbe, das sich nur mit dem Himmel befasst, kapitelweise uns erzählt, was uns da erwartet. Und da können wir sicherlich eine ganze Menge tolle Worte fassen. Und ich habe mir auch schon gedacht, vielleicht haben wir deshalb immer nur so einen kleinen Einblick mal, ja, an verschiedenen Stellen, weil es eben genau so nicht sein soll, dass wir angetrieben werden durch eine Werbebroschüre für den Himmel. So angetrieben durch den, der uns dort erwartet. Und von dem wissen wir sehr viel in der Bibel. Das ist die Person, die uns hinziehen soll und nicht das, was sie als Lohn, als Geschenk für uns vorbereitet hat. So schön es wäre, das zu wissen, ja?
Genau. Gut, in der Bibel gibt es noch ein anderes Gleichnis. Das können wir uns anschauen in Matthäus Kapitel 25. Matthäus Kapitel 25, hier gibt es das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Es lässt sich ja recht schnell nacherzählen. Ja? Da gibt es diese Talente, die werden den Knechten anvertraut. Es gibt ja einen Mensch, heißt es in Vers 14, der außer Landes reisen möchte und ruft seine Knechte zu sich. Dem einen gibt er 5, dem anderen gibt er 2, jedem nach seiner Kraft. Ja? Und dann geht er außer Landes und die fangen an damit zu handeln. Bis auf einen, der vergräbt das halt. Ja? Und dann wird uns berichtet, es gibt einen Tag, wo er wiederkommt. Das ist dann in Vers 19, nach langer Zeit, da bekommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Der Tag der Abrechnung kommt. Und dann lässt er sie zu sich rufen. Wir kennen ja diese Geschichte. Ja. Der eine mit den 5 kommt, der hat es verdoppelt. Der andere mit den 2 kommt, der hat es verdoppelt. Und dann kommt dieser eine Knecht, der dann etwas sagt. Kannst du es uns vielleicht lesen, Gerson? Das ist dort in Vers 24, ja.
Da kam auch der, der ein Talent bekommen hatte und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgeteilt hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und versteckte dein Talent in der Erde. Sieh, da hast du, was dir gehört.
Danke. Was verrät euch das über diesen Knecht? Welche Haltung, welche Einstellung?
Also, wenn ich mir das hier anschaue, ist das für mich die blanke Missgunst. Er wirft ihm hier letztlich vor, er ist hart, sicherlich auch hartherzig, streng, unangenehmer Mensch und sagt dir ganz offen, du nimmst dir, was dir nicht gehört. Du erntest, was du nicht gesät hast, das gehört dir nicht. Und so habe ich den Eindruck, dass diese Handlung auch dadurch motiviert ist, dass dieser Knecht sich sagt, ich will den Besitz meines Herrn nicht vergrößern. Neid, Missgunst, Missachtung.
Ich finde, hier spricht einfach auch dieses völlig falsche Gottesbild aus diesem Gleichnis. Luther hat den Vers 21 markiert. Ich finde, das ist so der Kern des Ganzen. Damit steht und fällt es. Es geht nicht darum, du treuer Knecht, sondern es geht hier um dieses Problem, das der dritte Knecht hat. Du bist ein harter Mann. Was erwartet er? Die anderen setzen es ein und geben darüber Abrechnung und bekommen ihren Lohn. Und er hat Angst, irgendwas falsch zu machen, weil er seinen Herrn für einen harten Mann hält. Er hat einfach Angst vor Gott. Und dieses zerstörerische Gottesbild wirkt sich in seinem Leben direkt aus.
So nach dem Motto, da kann es eh nur Strafe geben bei diesem Gott. Da diesen Lohn, dem vertraue ich nicht. Und die anderen waren irgendwie ermutigt und wussten, der wird uns Gutes geben. Der ist ein guter Gott. Gerne wollen wir uns für ihn einbringen. Und er sagt, lieber nichts falsch machen.
Genau.
Ich glaube, es ist Gott manchmal lieber, wir bringen uns ein und da geht vielleicht mal was nicht perfekt, als dass wir in so einer Einstellung sind, lieber nichts machen und dann kann man auch nichts falsch machen.
Ich finde es auch spannend, in Vers 15 heißt es bei mir, nach seiner Tüchtigkeit, nach seinem Fleiß. Und der hat ja jetzt schon nur ein Talent bekommen. Das zeigt ja vielleicht auch, dass er vielleicht nicht gerade die fleißigste Person ist, würde ich sagen. Aber es war auch ein bisschen so, er hat seinen Charakter zeigen können oder hätte zeigen können, ich möchte doch was draus machen. Also es ging ja auch um ihn selbst, ja. Er hatte sich selbst auch gezeigt, wie er wirklich ist.
Genau, wird ihm ja sogar auch gesagt, hätte das Geld ja auch zum Wechsel bringen können und wenigstens auf dieser Art es ein wenig vermehren können.
Also das finde ich jetzt interessant, auch hier die Antwort von dem Herrn. Er lässt das ja nicht auf sich sitzen. Er sagt ihm ganz offen, böser, fauler Knecht. Und er erklärt dann, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Dann hättest du ja. Mit anderen Worten, du wusstest doch, du kannst nichts verlieren. Ich kriege mein Geld immer wieder. Warum handelt er da nicht so? Und da erkennen wir, da war wirklich eine Menge an Missgunst seinem Herrn gegenüber da. Es war eigentlich ihm bekannt, Gott an meiner Seite, da kann nichts, oder der Herr an meiner Seite, da kann nichts schiefgehen.
Genau. Noch ein kleines Detail. Interessant ist auch, dass dieser Knecht diese Haltung schon auch behalten hat, dass das, was ihm da gegeben wurde, nicht sein eigen ist, sondern dass es dem Herrn gehört. Ja. Und darum gibt es ihm auch und sagt, hier hast du das Deine zurück. Ja. Das ist einfach auch, weil wir haben in diesem Quartal ja über Haushalterschaft nachgedacht und über das, was uns anvertraut ist. Und da kann schnell mal die Perspektive kommen, das gehört jetzt mir und damit mache ich, was ich will. Wir dürfen auch einen Teil damit machen, was wir wollen, natürlich. Aber es gibt eben eigentlich alles der Herr. Von ihm kommt das alles. Ja. Okay, es ist klar, der Auftrag ist hier und das war das Hauptthema auch in dieser Lektion, dass wir, wie die anderen beiden Knechte, ja, das, was uns anvertraut ist, voll einsetzen, sodass dann auch dieser Lob kommt, diese Anerkennung, was wir in Vers 21 und 23 finden.
Ja. Was ich hier aber schon interessant finde, weil wir vorher drüber geredet haben, ist, dass der 5 als Gewinn gemacht hat und der 2 als Gewinn gemacht hat, doch die gleiche Lobrede zurückbekommen. Also hier, zumindest in diesem Gleichnis, macht es jetzt keinen Unterschied von der Quantität her, ob ich jetzt 5 oder 2 entsprechend meiner Möglichkeiten, gut, entsprechend der Möglichkeiten, die sie hatten, ist es ja auch das Gleiche.
Ja. Und das passiert ja in anderen Gleichnissen genauso. Beim Gleichnis vom Seemann bringt die eine Ehre 100-fach, die andere 50-fach, die andere 30-fach. Das ist genau das Gleiche. Alles wird gut geheißen.
Und hier lesen wir auch nichts von dem Neid oder so, ja. Jeder scheint sich dann auch wirklich zufrieden zu geben mit dem, was er dann bekommt. Was dann am Ende da ist.
Also was ich hier sehe ist, und deshalb passt der alte Begriff Talent auch so gut, es ist einfach, nutze deine Möglichkeiten, deine Talente. Der eine hat mehr, so ist in unserem Leben ja auch, der eine hat mehr Möglichkeiten, etwas Gutes zu tun, für Jesus zu wirken. Der andere hat weniger Möglichkeiten. Aber jeder soll entsprechend der Möglichkeiten, die ihm gegeben sind, arbeiten. Und dann ist das alles, was erwartet wird. Und er wird einen vollen Lohn dafür empfangen. Aber wenn ich Möglichkeiten habe, auch wenn sie nur beschränkt sind, deshalb ist es schön, dass es der Mann mit nur einem Talent ist und nicht der mit vielleicht 50. Er hat nicht viele Möglichkeiten, ja. Und es wäre auch nicht viel von ihm erwartet worden. Hätte der nur eins erwirtschaftet oder nur die Zinsen, wäre das in Ordnung gewesen, sagt ja der Herr. Aber du musst was tun damit. Und da kenne ich schon einen Aufruf an jeden von uns. Man ist vielleicht manchmal geneigt dazu zu sagen, ich kann nicht viel oder ich habe nicht die Möglichkeiten wie andere und andere machen das besser, sollen die mal. Und dieses Gleichnis sagt uns, so ist es nicht. So jede Möglichkeit, die ich habe, auch wenn sie sehr eingeschränkt ist, ist meine Verantwortung.
Den Gedanken greife ich mal gleich auf. Es steht doch auch geschrieben, wir sollen zufrieden sein. Zumindest nicht begehren. Auf der anderen Seite wollen wir uns aber auch nicht einfach zufrieden geben mit dem Status quo, sondern auch nach etwas streben. So hören wir das in diesem Kleines. Wie lässt sich das denn jetzt miteinander vereinbaren? Also wie kann ich jetzt herausfinden, wo ich vielleicht mal zufrieden sein sollte und nichts begehren sollte, was dann vielleicht in Dinge hineinkommt, wo ich dann Ressourcen investiere oder Kraft investiere oder Zeit investiere oder Fähigkeiten investiere, was am Ende ja vielleicht nur fürs Feuer ist?
Ich glaube, hier geht es halt wirklich. Es geht hier halt wirklich darum, das Talent war ja nicht, hat nicht Ihnen gehört. Das ist wirklich von Gott gegeben. Und da sollte man schon dran arbeiten, dass das mehr wird und nicht einfach sich zufrieden geben, wie der letzte Knecht das gemacht hat. Ja? Mhm. Aber mit dem, was Gott uns persönlich gibt, damit dürfen wir sehr wohl zufrieden sein. Mhm. Weil es ja das ist, was wir gerade auch brauchen. Ne?
Okay.
Und nichts zu tun macht ja auch nicht zufrieden. Damit ist man ja nicht glücklich. Mhm. Wenn man eigentlich Talente hat und vergeudet die, weil man sie nicht nutzt, das ist ja nicht gut. Ja, Kraft, die man hat liegen lassen, vielleicht den ganzen Tag nur so vor sich hinleben und irgendwo rumgammeln, da kann mir keiner erzählen, dass man da auf Dauer glücklich ist mit. Mhm. Und das, glaube ich, ist einfach auch ein Lebensprinzip, das Gott in uns hineingelegt hat, das hier auch deutlich wird. Die Chancen, die Möglichkeiten, Talente, die du hast, musst du nutzen. Dann geht es dir gut, du wirst Erfolg haben, das macht glücklich. Und von Gott gibt es noch diesen Lob, dieses Lob mit dazu.
Ja.
Ich denke, es gibt viele Bibeltexte, die so ein Vorwärtsstreben haben. Trachtet nach Gottes Reich, das geht irgendwie vorwärts. Ja. Oder schaffet, dass ihr selig werdet. Oder ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Nicht, dass ich schon ergriffen hätte, aber ich jage ihm nach. Also da gibt es schon viel, wo auch gesagt wird, wenn es um Gottes Sache geht, da darf man, glaube ich, auch streben und sagen, wie kann da noch mehr erreicht werden? Ich glaube, das ist ja auch Gottes Streben. Und da können wir uns mit ihm eins werden in dieser Sache. Und das ist für mich noch was anderes, als jetzt unzufrieden zu sein, weil ich noch ein schöneres Haus haben möchte und weil der andere ein besseres Auto fährt und weil ich gerne noch schönere Haare hätte. Oder es ist für mich noch was anderes, ob das jetzt auf mich ausgerichtet ist oder ob ich sage, wie kann noch mehr für Gott erreicht werden?
Okay. Dieses Gesamtbild ist ja auch ein starkes Statement gegen so perfektionistisches Denken. Das, was zählt, ist erstmal nicht das Ergebnis, denn dafür bin ich sowieso nicht in erster Linie zuständig, vielleicht liegt es auch gar nicht in meiner Hand, sondern es geht darum, in welche Richtung geht es. Und das lässt auch einfach so eine gewisse Entspanntheit eintreten. Ich gebe das, was ich kann. Ich gebe das, setze das um, was Gott mir schon geschenkt hat. Ohne zu hoffen, dass es am Ende irgendwie reicht, dass meine Werke genug sind, sondern die Richtung, ich setze ein, was mir gegeben ist, und der Rest liegt sowieso nicht in meiner Hand. Das ist Gottes Zuständigkeitsbereich.
Das, was wir jetzt gerade angesprochen haben, ist im Grunde eine Definition von Haushalterschaft. Ja, da geht es nicht nur darum, dass man den Zehnten gibt, sondern tatsächlich alles, was wir sind und haben, zur Ehre Gottes einzusetzen. Die Gaben, die Fähigkeiten, auch die Zeit, die Möglichkeiten, wo uns Gott hingestellt hat, alles zu seiner Ehre. Wir können auch gemeinsam einen Text lesen. Paulus schreibt ihn an seinen Sohn, so nennt er ihn, Timotheus, ist nicht sein leiblicher Sohn, aber er hat ihn quasi im Glauben dahin gebracht und hat ihn auch weiter dann begleitet und hat zwei Briefe an ihn geschrieben. Und im zweiten Timotheusbrief schreibt er dort in Kapitel 4, Vers 7 und 8 etwas Wunderschönes, wo es auch um den Lohn geht. Luise, kannst du uns das lesen? 2. Timotheus, Kapitel 4 und dort Vers 7 und 8.
Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben.
Ich denke, hier ist von einer Krone die Rede. Von einer Krone der Gerechtigkeit. Er schreibt auch davon, dass er nicht allein sie bekommt, sondern jeder, der was?
Die sein Erscheinen liebgewonnen haben.
Also es geht tatsächlich hier um diese Beziehung. Ich möchte euch danken und gebe diese Frage auch gerne an die Zuschauer weiter. Wir haben jetzt hier gesprochen über Haushalterschaft. Es ging gerade auch um diese Frage, wie ist das mit dem Lohn? Ein Lohn, wenn es ums ewige Leben geht, im Vergleich zu dem Lohn, der sonst auch in der Bibel erwähnt wird, den der Herr mit sich bringt und nach unseren Werken werden wir belohnt, entlohnt. Wie ist es mit diesem Gleichnis in Matthäus 25? Wo seht ihr euch wieder? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir werden jetzt hier miteinander noch ein Gebet sprechen mit Gerson.
Herr, großer Gott, wir sind dir so dankbar für das, was du uns alles schenken möchtest, Herr, für diesen Lohn, den du für uns bereitet hast. Und wir möchten dich von ganzem Herzen bitten, dass wir nicht auf dieses Geschenk, auf diesen Lohn in erster Linie blicken, sondern dass du es bist, der uns zu sich zieht, Herr, dass wir die Zeit mit dir verbringen wollen. Herr, lass uns bitte diese Priorität im Leben haben, dass du uns zu dir ziehst und alles andere Zubrot ist, Herr. Hab Dank dafür, dass du uns nicht allein lässt mit den Herausforderungen, vor denen wir stehen, Herr, auch, dass du uns Gaben geschenkt hast. Herr, lass uns verstehen, dass du derjenige bist, der uns die Kraft schenkt, und lass uns bereit sein, für dich auch zu investieren, weil es ohnehin deine Gaben sind. Hab Dank dafür, dass du uns so reichlich segnest, dass du bei uns bist und so viel verheißt. Bitte sei bei jedem Einzelnen, dafür danken wir dir, um deines Namens willen. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.